Dinge von Interesse. Der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dinge von Interesse, bei der ich mich freue, den Mann zu begrüßen, der mir in letzter Zeit doch das ein oder andere heimgegeben hat. Hallo Kai!
Hallo Gregor, ja, ist schön mal wieder hier zu sein.
Ja, ich habe extra gestrichen, wie du siehst. Ja, alles neu hier.
Wunderbar, ja. Ja, in der Regel ist ja bei mir ein bisschen retromäßiger, obwohl das Thema ja heute auch nicht viel weniger retromäßig ist.
Ja, total. Wir können ja mal erzählen. Wir haben ja, wir reden ja bei deinem Cast, bei dem Retro-Cast ja eigentlich gerne mal über Filme aus den 80ern, 90ern. Im Prinzip sind das so mehr oder weniger die Jahrzehnte, in denen wir uns bewegen halt, ne?
Richtig,
ja. Und du hast dann irgendwann gesagt, Alter, weißt du was, lass uns doch mal über Robocop von 1987 reden, aber den können wir ja bei dir besprechen. Da war ich einen Moment lang irritiert, warum bei mir? Weil mir das ja eigentlich das total passen würde, aber je mehr ich drüber nachdachte, umso mehr dachte ich, das ist ein gutes Thema, das ist wirklich ein gutes Thema. Und eigentlich ist ja egal, wo wir es besprechen, weißt du, Mikasa ist Tsukasa.
Ja, es ist ne? Absolut Wurst. Du bist so oft bei mir, dachte ich, kann ich auch mal wieder zu dir kommen?
Genau. Ja, Robocop, 1987. Was verbindest du mit diesem Film, Kai?
Mit Robocop verbinde ich vor allem auch in meiner Jugend schon irgendwie coole Szenen, wobei mir jetzt gerade erst bewusst wurde, wie geschnitten damals der Kram war, als ich den erstmalig gesehen habe. Und ich dachte mir bei manchen Szenen jetzt, eieiei, wow, krass.
Und bei dir? Ja, total. Ja. Also ich habe den auch, definitiv später gesehen als 1987, Gott sei Dank.
Auf jeden Fall,
ja. Ich weiß auch gar nicht mehr, wann. Ich würde jetzt auch sagen, das gehört auch mit zu den Filmen, wo ich wirklich schon so in Richtung erwachsen war. Aber ich kann mich auch noch erinnern, dass ich den auch unheimlich krass fand. Und mir wurde auch der Film so beworben, dass der auch extrem krass sein soll. Ne? Da hat man, und ich kannte tatsächlich ich habe erst die Serie mal geguckt. Die lief ja mal irgendwann auf Vox. Kennst du noch die Robocop-Fernsehserie aus der Mitte der 90er?
Boah, ich glaube, die habe ich nie bewusst gesehen. Nee, aber ich kann dir gleich noch was anderes erzählen zu Robocop, wann ich die gesehen habe. Aber setz erst mal deine Sache fort.
Ja, diese Serie habe ich da wirklich auf Vox, meine ich, lief die, ich glaube, sogar im Doppelpack mit Highlander oder so. So ganz dunkel erinnere ich mich daran. Auf jeden Fall habe ich die Fernsehserie ganz gut gefunden. Die ist auch gar nicht mal schlecht. Die hat mehr so ein, die ist durchaus aufwendig, die ist auch humorvoll, deutlich weniger gewalttätig, logischerweise. Aber hat tatsächlich auch so einen gewissen Zynismus, was halt auch dem Film innewohnt. Und dafür ist die so ein bisschen prädestiniert. Und ich fand die immer gut, die Serie. Und dann kam ich halt irgendwann auch, dass man sagt, man muss jetzt aber auch mal die Filme gucken. Und den besonders die ersten beiden Filme wurde einem ja immer gesagt. Und dann habe ich den ersten Robocop gesehen. Und ich meine, ganz ehrlich, Paul Verhoeven, ne? Wer kennt die nicht, ne? Und dann ist mir eingefallen, ich habe den definitiv nach Starship Troopers gesehen. Das weiß ich, weil ich noch gesagt habe, ach, guck an, da hat Starship Troopers das hier mit diesen Werbespots und so her, ne?
Ja, das ist mir definitiv auch aufgefallen.
Ja. Eben, ja.
Also, als ich den Film geguckt habe, habe ich gedacht, ah, okay, das erinnert mich aber sehr an Starship Troopers einiges.
Total. Obwohl, es sind ja auch, ich glaube, es sind auch von denselben Leuten geschrieben worden, von hier auf jeden Fall Edward Neumeier und Michael Miner. Gut, Starship Troopers war ja auch ein Roman, ne? Aber Paul Verhoevens Regie ist unverkennbar, finde ich. Und ich finde, man sieht tatsächlich sehr, sehr viel von Starship Troopers schon in Robocop.
Ja, auf jeden Fall. Ja, ja gut, du weißt, oder alle anderen wissen es vermutlich nicht so richtig, also ich bin 1982 geboren und das muss so Anfang der 90er gewesen sein. Meine Eltern waren außer Haus irgendwo und es war mein älterer Cousin als Babysitter da. Und wie das halt so ist, er hat gesagt, oh, ist mir egal, bleib ruhig wach und guck mit mir Fernsehen. Und der hat Robocop geguckt, da war ich schätze mal gerade so 9 oder 10. Aber okay. Das wird natürlich auch die geschnittene Fassung gewesen sein, denn die andere gab es, glaube ich, damals auch überhaupt nicht groß. War auf Video irgendwo ausgeliehen. Also das wird die geschnittene Fassung gewesen sein. Und also wie gesagt, war damals schon krass, aber da habe ich den erstmalig gesehen, Robocop 2, erst viel später. Und einiges hatte ich tatsächlich noch in Erinnerung, aber ja, ich sag mal, Full HD und 4K hat dem Film jetzt nicht unbedingt gut getan an manchen Stellen.
Naja, es war noch so ein bisschen die Zeit vor Computereffekten.
Ja.
Oder so, sie waren noch in den Kinderschuhen. Ich finde so die Effekte, die so den Robocop an sich betreffen, so dieses Kostüm und so, das finde ich eigentlich echt gelungen. Aber dass sagen wir mal so, diese Stop-Motion-Sequenzen, die wir in dem Film an ganz vielen Stellen haben, gerade alles, was hier den hier 209, ne? Heißt er doch irgendwie Ed?
Ja, diesen Kampfroboter, ne?
Genau. Das ist natürlich ganz offensichtlich Stop-Motion. Ne?
Das ist und, absolut, ja. Man kann fast die Bilder sehen, wie er gearbeitet absolut. Wurde.
Es ist irgendwie, das war schon damals, war das damals noch State of the Art irgendwie?
Wir haben ja schon mehrere Filme besprochen, die eben diese Stop-Motion benutzt haben, unter anderem hier auch Howard die Ente, am Ende diesen riesen Alien hat man ja auch mit Stop-Motion gemacht und ich glaube, das sah auch damals schon nicht so richtig geil aus, oder?
Ja, aber ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt hier, wo ich den jetzt auch nochmal geguckt habe, ich habe jetzt auch diese 103-Version, die 103-Minuten Director's Cut-Version geguckt, die Komplettversion halt und ganz ehrlich, du siehst das, die ganzen Gewalttaten, ich sag nur das Erschießen von Alex Murphy, ne, und so, das ist natürlich wirklich krass gemacht, also das sind von den Effekten, das sieht wirklich super echt aus halt, ne.
Und das sieht super brutal. Echt aus, ja, total.
Aber das Stop-Motion ist irgendwie tatsächlich nicht so gut gealtert, finde ich.
Ja, aber auch die Sequenz, als man Murphy da in den Kopf reinschießt, da sieht man leider sehr offensichtlich inzwischen, dass das irgendwie nur so eine Puppe ist, in die man da dann reingeschossen hat. Mhm. Also das sieht ganz merkwürdig aus und dasselbe sieht man am Ende nochmal, als hier der Chef beziehungsweise der stellvertretende Chef dort aus dem Fenster runterfliegt, Das sieht auch ganz übel aus.
Ja, die Szene habe ich mir tatsächlich auch aufgeschrieben, als Dick Jones, dargestellt von dem fantastischen Ronnie Cox.
Ronnie Cox, genau.
Ronnie Cox hat Dick Jones. Das finde ich total großartig. Auf jeden Fall, als er aus dem Fenster geschossen wird, ne, im Finale, ne, dieser Fall nach unten, der hat total lange Arme. Ja. Warum hat er denn so lange Arme?
Das habe ich auch zweimal.
Das Gesicht, ja. Ja, das habe ich. Ich war total. Einmal war ich an den Pilotfilm von Angel erinnert, wo auch der Bösewicht am Ende aus dem Fenster geschmissen wird. Und das war ja gut ein paar Jahre später, aber das sah deutlich besser aus. Also deutlich besser. Das sah sogar richtig gut aus. Und das hier, also gerade auch diese Verlängerung der Arme, die überhaupt keinen Sinn ergeben, wenn er da runterfällt, das ist tatsächlich schlecht gealtert. Ja gut, klar. Und man sieht natürlich mit einer besseren Bildqualität auch den einen oder anderen Effekt, ne, auch mal aus einem anderen Blickwinkel.
Ja, genauso übel sieht eben, wie gesagt, diese Kopfschussszene aus. Guck dir die gerne auch nochmal an. Kurz bevor das passiert, gibt es so einen Kameraschwenk von hinten nach vorne und da sieht man eindeutig, dass das nur irgendwie entweder Animatronic ist von Murphy oder einfach nur so eine Gummimaske und die, wie gesagt, die sieht ganz, ganz schlimm aus.
Ja, oh Mann. Naja, aber die Geschichte von dem Film ist ja im Prinzip die, wir erleben ja den Cop Alex Murphy, da gespielt von Peter Weller, der halt als Polizist nach Detroit versetzt wird und hier Detroit ist so ja vom Verbrechen überrannt und im Prinzip die Polizisten, die werden alle irgendwie knapp gehalten und die sind unterbesetzt und unterfinanziert und unterbezahlt und die werden auch noch dem örtlichen Großkonzern ausgeliefert. Weißt du, was auch total geil ist, dass die Stadtverwaltung, die Verwaltung der Polizei an OCP, an Omni Consumer Products übergeben hat. Warum auch immer.
Das wird nicht erklärt, ja.
Das wird als gegeben hingenommen, dass irgendwie der Großkonzern, der da irgendwie so das Sagen hat, auch so ein bisschen, auch jetzt die Polizei auch noch leitet, aber trotzdem die Polizei auch noch knapp hält. Also ich habe das mir immer so vorgestellt, wir sind ja in Detroit, ne? Wir sind ja irgendwie im 21. Jahrhundert in Detroit. Es ist im Gegensatz zu vielen anderen Science-Fiction-Filmen auch aus der Ära relativ pessimistisch, ne? Alles so gewalttätig und düster und dunkel und dann die böse Konsumkritik an diesem Unternehmen, was einen großen Plan hat, nämlich den Umbau der Stadt, also Detroit in Delta City. Ja, und ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, gemeint ist diese ganze Sache eigentlich, ist dieser Plan von OCP ja so, dass sie auf der einen Seite das Verbrechen featuren, denn sie arbeiten ja zumindest teilweise, arbeiten sie ja mit Kriminellen zusammen. Das wird uns in dem Film ja auch gezeigt. Und auf der anderen Seite die Polizei leiten, um das auch noch besser zu ermöglichen, damit, so habe ich mir das immer vorgestellt, damit die Grundstückspreise und das alles kaputt geht, Stichwort Gentrifizierung, und darauf können sie dann halt ihre neue Stadt auf den Trümmern der alten Stadt erbauen.
Ja, genau.
Das so muss ja das der Plan sein.
Ja, ja, genau, so ja, habe ich das Prinzip auch verstanden.
Genau. Genau, ja. Es ist nicht explizit so gesagt worden, aber so kann ich es mir nur so vorstellen. Und dass die Führung der Polizei abgegeben wird an OCP, kann ich mir nur mit, die Stadt hat kein Geld.
Okay, ja, ja, muss sowas sein. Aber das ist auch ein herrlicher so Retrofuturismus, was man hier inzwischen sieht. Also damals war das ja natürlich absolut State of the Art. Auch diese ganzen Retro-Schalter, die man da überall sieht auch.
Ja, das ja ist und super, auch es ist einmal Konsumkritik drin in dem Film.
Ja.
Und auch dieses Thema, wie gesagt, diese Gentrifizierung, ne, oder hier, dass man da halt die Städte halt auf neue Städte mit einem höheren, wahrscheinlich höherem Mietpreis auf der Ruinen der alten Städte irgendwie aufbaut, aber auch so Kritik an Nachrichten und an permanent laufender Werbung. Wir haben ja da diesen Werbespot mit diesem Typen, dieses berühmte, das kaufe ich doch für einen Dollar. Weißt du? Und genauso auch wie die Werbespots, wie die Nachrichtensendungen, die tatsächlich einen unglaublich zynischen Blick auf diese Welt halt auch richten. Also das ist hier die erste Pressekonferenz des Präsidenten aus der Weltraumstation. Da ist leider der Strom ausgefallen, deshalb schwebten sie alle eine Weile in der Kapsel. Ne? Und dann siehst du im Hintergrund klasse, Leute ja in Anzügen, wie sie sich wie sie sich drehen in dieser, ne? Ja, später wird auch noch erzählt, dass es da irgendwie so einen Laser gibt. Ein Laser.
Der Laser ist großartig, der auch zufällig noch genau irgendwie mehrere Präsidenten niederrauft.
Ja, der ist irgendwie außer Kontrolle geraten, hat dabei leider auch noch zwei ehemalige Präsidenten umgebracht.
Ja, klasse,
die also im Ruhestand. Ja. Die im Ruhestand waren. Also das wird so nebenbei erklärt. Das ist so ein bisschen einmal so wirklich diese Starship Troopers Geschichte mit, ne, wollen Sie, seien Sie ein guter Bürger, ne, wollen Sie mehr wissen. Das hat einen sehr dran erinnert. Und das war auch in der Fernsehserie von Robocop ein ganz großes Element, diese Medienkritik im Prinzip, die man da reingebaut hat. Und das auch zu einer Zeit, wo das noch nicht so en vogue war, wie Jahre später.
Ja, 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 das stimmt absolut. Ja, also ich sagte genau mal, der Film war inhaltlich schon seiner Zeit ein bisschen voraus, hat auch eben diese Themen angesprochen, die man, wie du schon sagst, damals eher nicht so angesprochen hat. Und ja, auf jeden Fall interessant auf jeden Fall.
Ja, Alex Murphy hat ja eine Partnerin, Anne Lewis, von Nancy Allen gespielt. Da wird er so ins kalte Wasser gestoßen quasi, und sie haben dann irgendwie gleich einen ersten gemeinsamen Einsatz. Das ist aber auch gleich ihr gemeinsamer letzter Einsatz, weil dabei ist ja diese berühmte Erschießungsszene von Alex Murphy, als sie da den örtlichen hier Clarence, wie heißt der, Blattdicker, ne? Heißt er Buttdicker oder Bot irgendwie so
Dicker,
ja, Buttdicker, genau. Smith, ja, Kurtwood Smith ist fantastisch als Bösewicht. Er wird uns auch in den Nachrichten Sendung als 31-facher Cop-Killer irgendwie präsentiert. Und es gibt ja auch einen Polizisten, der noch mit seinem letzten Atemzug gegen ihn ausgesagt hat, bevor er gestorben ist, der Frank Fredrickson. Da sehen wir am Anfang des Films noch, wie sein Spind abgebaut wird, weißt du?
Ja, richtig.
Da muss genau, ich auch, ja, auch so ein bisschen lachen, wie das so alles so nebensächlich ist. Er hat es nicht geschafft. Morgen ist die Beerdigung. Also, so, weißt du, morgen.
Ja, 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 der Chef dort von der Polizeieinheit, der ist auch irgendwie cool, oder?
Ja, ja, aber auch so diese Schnelligkeit. Er hat es leider nicht geschafft. Morgen ist die Beerdigung. Und Schüssel sammelt wie immer die Spenden für die Familie. Und da ist so dieser Typ mit der Brille und diesem Karton.
Ja, also, der da rumläuft, ja, ja, und erstmal den Spind leer räumt und dann sagt, ja, ja, hier, dann, der sammelt auch noch ein bisschen Geld ein danach.
Ja, das ist halt, das ist alles schon sehr, sehr zynisch, und die sind ja auch sehr desillusioniert. Das merkst du auch bei den Polizisten, die dann sagen, ist kein Geld da, keine Überstunden. Wenn du Hilfe brauchst, kommt keiner, oder es sind viel zu wenig Polizisten halt im Einsatz, und die sind ja auch kurz davor zu streiken, ne, für bessere Arbeitsbedingungen. Die streiken ja zum Teil auch in dem Film. Das spielt ja auch alles mit rein in den Tod von Alex Murphy, der unter anderem ja auch dadurch passiert. Sie verfolgen ja die Bösenwichte am Anfang und überlegen dann, ob sie denen, die ins Gebäude verfolgen, und dann heißt es ja, Verstärkung kann erst später kommen. Und dann gehen sie halt trotzdem rein. Immer ein großer Fehler.
Ja, da weiß man, in Filmen weiß man dann immer schon, oh, gleich passiert irgendwas, was nicht gut ist. Aber bevor wir gerade zu dieser brutalen Erschießungsszene kommen, eine der ersten Personen, die noch von Murphy umgebracht werden, hast du den erkannt?
Habe ich den erkannt? Nee.
Okay, das ist Neil Summers gewesen, den kennen wir als ja, Hilfs-Sheriff aus Lucky Luke haben wir zusammen
geguckt. Okay.
Und den hatte ich auch damals als Cameo eben bei Howard die Ente erkannt. Das ist dieser Polizist, der bei dieser Straßensperre kurz zu sehen war.
Okay, mich hat es total rausgemacht, dass einer von denen die deutsche Stimme, die damalig deutsche Stimme von Eddie Murphy hatte. Und ich stelle
ständig Tommy an Eddie Murphy
halt. Ja, ja, genau. Immer dran, dran denken an den. Das war super. Naja, auf jeden Fall, diese Erschießung ist ja eine Hinrichtung. Das kann er ja schon gar nicht mehr anders nennen. Absolut. Die spielen ja erst
sehr
ein
brutal,
bisschen mit ihm. Ja, und dann wird er halt wirklich durchlöchert. Also wirklich, es ist super brutal. Und
aber er ist auch zäh.
Ja. RSC, ja. Er überlebt das ja so ein bisschen zumindest, und aber dann ist ja kurz der Rechtsstreit mit OCP, die sagen, ja Moment, er ist Polizist, wir können rechtlich mit dem machen, was wir wollen, offensichtlich, und dann, es wurde uns ja zwischendurch ja dieses vorgestellt, dass OCP ja so eine Art vorhat, eine eigene Verbrechensbekämpfung aber auch noch aufzubauen. Dann gibt es ja diesen alten Mann, der Boss von OCP, der hat dann hier diesen AD-209-Roboter da vorgestellt, der ja auch dann außer Kontrolle gerät und auch auf eine unglaublich brutale Art den einen Mitarbeiter da tötet, der dann so den Überfall spielen soll. Ne?
Genau, richtig.
Somit gilt das Projekt so ein bisschen als gescheitert, und dann gibt es halt noch den Plan B von dem anderen Typen aus dem Vorstand, und das ist halt dann so eine Mischung aus Mensch und Maschine, und dadurch entsteht halt Robocop. Und ich fand auch immer diese Szene, wo Robocop dann das erste Mal in Betrieb genommen wird, weißt du, wo so die Plane über ihm noch hängt, wo du alles so durch diese Plane durchsiehst, weißt du, auch wie die Zeit vergeht, dass die zwischendurch ist eine Partyszene, die du hinter der Plane feiern siehst und so.
Ich finde das eigentlich ein bisschen erschreckend, dass die immer sagen, okay, da löschen wir noch ein bisschen mal da die Erinnerungen, und er kriegt das bewusst mit, offenbar. Also er ist die ganze Zeit irgendwie bei Bewusstsein auf eine gewisse Art und Weise, und immer wird sein Gedächtnis wieder ausgelöscht. Finde ich schon irgendwie gruselig, auch den Gedanken.
Ja, einmal das und die Banalität für die anderen, dass das halt alles so ein Job einfach nur ist. Ne?
Total, ja.
Ja, das macht es halt noch schlimmer.
Beklemmender,
an der ganzen Geschichte, richtig, richtig. Und dann wird er halt präsentiert, und das erste Mal, wo wir ihn richtig sehen, ist ja dann an dem Schießstand, dann im Polizeirevier. Ne? Erst sehen wir ihn ja hinter dieser Glasscheibe, und dann dieses Robocop-Design, wie er dann wie nennt man das, Schießstand übt halt, ne? Und das Design von Robocop ist sehr geil, finde ich. Also das ist unheimlich klobig, ist unheimlich schwer, muss unheimlich schwierig gewesen sein, das zu tragen. Peter Weller hat das ja nur für viel Geld noch ein zweites Mal gemacht und sagte danach, konnte er oder wollte er halt auch die Rolle nicht mehr spielen, weil dieses Kostüm einfach zu krass anstrengend ist. Er konnte ja auch keine Treppen damit gehen. Ne? Also immer, wenn man ihn Treppen runtergehen sieht, hat er untenrum nichts an.
Ja, auch im Auto auch hat er untenrum nichts an.
Ja, ja.
Und es war auch cool zu lesen, dass er fast 3 Pfund pro Tag verloren hat, weil er einfach so extrem geschwitzt hat dadurch. Und dass man in den Anzug hat man eine Klimaanlage eingebaut. Das ist super.
Aber ganz ehrlich, das ist mein Ganzkörperkostüm, oder?
Es sieht fantastisch aus, ja.
Das ist ikonisch, aber es hat halt auch eine Schwere. Es ist halt wie so ein Panzer auf 2 Beinen irgendwie, ne?
Ja, er wirkt damit natürlich auch erstmal bedeutend größer. Und auch cool ist, dass Peter Weller das ganz gut spielt, denn er kann in diesem Anzug, man hat ja Blick auf den Mund, und das ist eigentlich alles, mit dem er anfangs so Emotionen ein bisschen rüberbringen kann noch, auch eben später in diesen Traumsequenzen, und als ihm dann selber sein Bewusstsein wiederkommt, muss ich sagen, hat er wirklich gut gemacht.
Hat er fantastisch gemacht. Das ist wirklich gut. Wir haben dazwischen auch noch eine Szene gehabt, wo wir sehen, dass er so gewisse Regeln befolgen muss. Ne? Also er bekommt ja quasi so eine Art moralischen Kompass einprogrammiert. Ne? Da werden uns 3 Prime Directives präsentiert, nämlich Serve the Public Trust, Protect the Innocent und Uphold the Law. Und eine 4., die noch als Classified angegeben wird. Ne? Die, wie wir später erfahren, bedeutet, the any attempt to arrest a senior officer of OCP resides in shutdown.
Genau, also er kann keine Chefs festnehmen oder ja.
Was witzig ist, weil am Anfang des Films, bei der ersten Szene mit Ronnie Cox, wo er dann irgendwie merkt, dass er dahinter steckt und er ihn verhaften will und es dann nicht kann, da sagt es Ronnie auch, dass er ihn nicht verhaften kann, weil man kann keinen Vorstand von OCP verhaften. Später wird aber immer nur von Mitarbeiter von OCP geredet. Auch in den späteren Filmen und auch am Ende des Films wird von Mitarbeiter geredet. Und im weiteren Lore von Robocop, da reicht es einfach schon für OCP zu arbeiten. Da konnte er irgendwann auch nicht mal auf Sicherheitsleute schießen.
Oder auf die Putzfrau.
Weil die oder auf die Putzfrau, genau, quasi. Weil die alle für OCP gearbeitet haben. Da muss man schon live gefeuert werden, um nochmal gefeuert werden zu können.
Ja, es ist am Ende super, deswegen, das ist ja eigentlich so der einzige Ausweg, dass dann derjenige einfach entlassen wird und dann sagt er, ah ja, vielen Dank und ja, so nimmt sein jegliches Ende.
Richtig, aber ich fand auch super diese ganzen Szenen, wo uns Robocop bei seinen ersten Einsätzen gezeigt wird, weißt du, wie er da den Typen, der den Schnapsladen überfällt, fertig macht, wie er diese Frau rettet von diesen beiden Typen, die sie offensichtlich sexuell belästigen. Sehr sexuell belästigen. Diese Frau hat doch offensichtlich eine Perücke aufgehabt, oder?
Oh ja, eine sehr offensichtliche, aber ja.
Sehr offensichtlich.
Ja, auf jeden
Fall. Aber weißt du, was ich in der deutschen Synchronisation total niedlich finde? Wenn sie sich dann an ihn schmiegt und sagt, sie haben mir das Leben gettet, danke, danke, danke. Und er sie darauf hinweist, dass sie in einer äußerlichen emotionalen Notlage ist und er, ich zitiere, eine Notzuchttherapieklinik informiert.
Das fand ich auch großartig.
Aber in Deutsch. Was ist denn eine Notzuchttherapieklinik?
Und wie sind die damals bei der Synchro genau darauf gekommen, das zu
das
sagen?
Das frage ich mich auch. Es gibt doch dieses Wort in der Kombination, nicht Notzuchttherapieklinik.
Ich habe keine Ahnung. Mehr.
Ich muss da mal sehr lachen. Auch dieses Zurückweichen von ihr dann ist total super halt, ne?
Ja, ich musste die Szene, habe ich mir zweimal angeguckt, weil ich dachte auch so nebenbei, so, Mann, was hat der gerade gesagt? Und dann nochmal zurück und nochmal gehört.
Was uns ja auch gezeigt wird, ist, dass er ja auch Träume hat, ne? Dass er sich an Teile seiner Ermordung im Prinzip, denn es war ja zumindest die Ermordung seines menschlichen Körpers im Prinzip, dass er sich daran ja erinnert, dass er dann diese wirklich Traumsequenzen hat, was man sogar halt an seinem Herzschlag misst und so. Und die gute Nancy Allen, die gute Anne Lewis hat ja auch so den Verdacht, dass es Robocop, dass Alex Murphy Robocop ist, er hat ihr ja dieses, wie nennt man das denn, wenn man mit der Waffe diesen Trick macht, dieses Drehen in der Hand, bevor man sie in den Halfter steckt.
Weißt das ist ja meine? Auch so dieses Lucky Luke-mäßige, wie das,
ja.
Welchen Begriff das jetzt hat, also jeder weiß, wenn man Lucky Luke denkt, der dreht das halt so in der Hand und macht es in seinen Halfter wieder rein, genau. Ja, also das ist eben von seiner Persönlichkeit übrig geblieben. Ein bisschen schade finde ich am Film eigentlich. Das ist aber nur so eine leise Kritik, dass das irgendwie nicht ein bisschen thematisiert wurde. Also es wurde gesagt, das Gedächtnis ist ausgelöscht und jetzt bekommen das wieder. Da wurde aber irgendwie kein Satz drüber verloren, wieso das jetzt sein kann und ob man da irgendwas gegen tun mag oder ob man das einfach so zulässt. Da hätten mir so ein paar Sätze irgendwie noch gefehlt,
ja. Naja, sie regen sich ja darüber auf, weil er fängt ja dann an, nachdem er träumt, rennt er ja quasi weg. Da wird er ja doch von Anne Lewis sogar mit seinem Namen angesprochen und zeigt ja daraufhin eine deutliche Reaktion, weil er sucht ja dann quasi die Typen, die ihn erschossen haben und fängt an, die zu verhaften. Ja, also da ist denen das schon klar geworden. Aber sie scheinen ja auch nicht so richtig, ja gut, das ist der Erste, mit dem sie das halt machen, ne?
Ja, also, natürlich,
wird ja umso
mehr hätte ich erwartet, dass sie es thematisieren. Moment, wie kann das sein? Wieso hat er Erinnerungen? Aber ich fand diese Szene auch ein bisschen albern, als diese zwei Arbeiter und die Angestellten dort sitzen, Kaffee trinken, Zeitung lesen und im Hintergrund diese Traumsequenzen ablaufen und der im Hintergrund mit seinen mechanischen Geräuschen da eben seine Albträume auslebt. Und das müssen die doch mitbekommen haben davor. Die sitzen hinter nur diesem Drahtgitterkäfig.
Ja, richtig. Ja. Ja, vor allen Dingen, es gibt ja dann diesen jüngeren Mitarbeiter hier, Robert Morton, hier von Miguel Ferrer, sehr geil gespielt, der so der Aufsässige ist im Vorstand hier von OCP, der so sein eigenes Süppchen kocht und so, ne? Oder kochen möchte. Und dem wird ja auch gesagt, dass sie Robocop abschalten sollten, aufgrund dessen, weil sie dieses Verhalten sich nicht erklären können, ne? Dass er von alleine jetzt quasi auf die Jagd geht und da schnauzt er die ja auch total an und sagt, wir können den doch nicht, nur weil er träumt, schalten wir den doch jetzt nicht ab.
Ja, ne? Richtig, aber also das gesagt, ist einfach, da hat mir trotzdem, ne? So ein bisschen Thematisierung noch gefehlt, um das irgendwie noch ein bisschen mehr Tiefe reinzubringen. Aber gesagt, wir reden ja von einem Actionfilm hier, das ist kein Muss, das macht den Film jetzt auch, das fließt nicht in die Bewertung letztendlich mit ein, aber
ja,
so ein kleines bisschen hätte ich mir da schon noch gewünscht, dass man das ein bisschen thematisiert mit ein paar Sätzen.
Ja, auch krass eigentlich, dass er, obwohl er seinen Sohn und so er erwähnt hat, diese ganze Thematik mit seiner Frau und seinem Sohn in den zweiten Teil verschoben haben. Da begegnet er den ja erstmal wieder. Hier im ersten Teil ist er danach ja nur, dass er durch seine alte Wohnung rennt, ne, dass er da läuft und dann diese Flashbacks von früher hat, ne, mit seinem Kind, mit seiner Frau und pipapo, ne, und das, also die direkte Konfrontation, die haben wir, glaube ich, erst im zweiten Teil wieder mit seiner Familie. Das, wo er bei denen dann immer vorm Haus steht. Ja, was ja auch total gruselig ist.
Total irgendwie. Gruselig, ja. Und ich muss sagen, ja. Da habe ich auch meine Erinnerungen, Teil 1 und 2 sind da ein bisschen verschwommen, denn ich habe auch im ersten Teil jetzt eben Szenen erwartet, die eigentlich aus dem zweiten Teil stammen.
Ja, nee, weil das wird tatsächlich thematisiert, da wird es ihm sogar verboten, weiterhin da, ne, du kannst da nicht bei deiner Ex-Frau, sagen sie irgendwie Ex-Frau,
das hat man auch in dem Remake, in dem unsäglichen Remake, ja. Hat man das, glaube ich, auch mit eingebaut, oder?
Da war ich im Kino drin, im unsäglichen Remake, Mann. Alter, aber da können wir vielleicht ein Wort drüber verlieren. Das ist echt mies, oder?
Total mies, ja. Da kam doch auch die Frau vor und da stand er doch auch mal vor dem Gebäude. Irgendwie so, da habe ich da was dunkel in Erinnerung.
Ja, gut, dass sie den noch neu designt haben hier mit Schwarz. Schwarz muss offensichtlich sein heutzutage. Und dass er schnell, agil ist, aber auch keine tödlichen Waffen mehr verwendet, sondern nur so Betäubungswaffen. Ach, das war alles nix. Ne? Und ach, da hat auch Samuel L. Jackson in seiner 95-millionsten Rolle nichts mehr rausgerissen. Weißt du? Also der Film, oh ne. Also das Einzige, was ich da krass fand, war einmal dieser Option, wo man ihn gesehen hat, war, was er noch ist, ohne den ganzen Körper. Nämlich nur noch dieses schlagende Herz und dieses Gesichtshälfte, wo sie alles entfernt haben dann halt. Das sah krass aus, aber ansonsten war der wirklich gar nichts. Immer noch allerdings besser als das Ghostbusters Remake aus demselben Jahr.
Ich weiß nichts von einem Ghostbusters Remake.
Es ist auch kein Remake, es ist ja nur eine andere Interpretation. Ja, Gott. Ah. Ja. Nein, aber das ist tatsächlich total dramatisch eigentlich, dass er sich dann anfängt zu erinnern und dann so die Leute jagt und so. Und dann kommt er ja auch irgendwann, der eine verrät ja den anderen, ne? Den einen, den er aus der Disco rausholt, den anderen, den er beim Tankstellenüberfall dann irgendwie vom Motorrad schießt. Und dieser Tankstellenüberfall, ich fand das immer total krass, wie diese ganze Tankstelle um ihn herum explodiert, weißt du? Ne? Das sieht so krass aus.
Das ist ein guter Effekt, das sieht super aus.
Ja. Das muss man auch erstmal hinkriegen, dass er dann, also wer auch immer da im Anzug da durch das Feuer gelaufen ist und weiter geschossen hat, das sah richtig krass aus. Also wirklich sehr, sehr lobenswert. Also solche Effekte, gerade so in dem Bereich Explosion, das haben sie wirklich fantastisch.
Das konnte man in den 80ern wirklich gut. Also wie gesagt, schlecht wurde sowas meistens nur, wenn eben hier so Stop-Motion-Zeugs oder so frühes CGI oder so irgendwelche Masken dazu kamen. Das hat man natürlich damals nicht gesehen, weil die Auflösung sehr gering war im Vergleich zu jetzt Full HD und 4K und so. Ich muss auch sagen, dass der Film bei mir, ich weiß nicht, ob das irgendwo ein Problem bei Amazon war oder ob das einfach so ist, der hat auch qualitativ zwischendurch geschwankt. Also manche Sequenzen und Szenen sahen irgendwie deutlich gering auflösender aus als wieder andere. Ich weiß nicht, ob das vielleicht an dieser FSK 18 Variante und den Szenen teilweise lag, aber war das bei dir auch? Also
wenn es die ganz brutalen waren, die unschärfer waren, dann sind das die neu reingefügten Szenen gewesen.
Es wirkte also teilweise eher genau andersherum aus, dass die neu eingefügten hochauflösende aussahen als die Szenen einfach auf dem Polizeiquartier oder so. Also teilweise war da ein bisschen Bildrauschen drin, aber das kann auch einfach am Stream an sich gelegen haben.
Das ist mir nicht aufgefallen. Okay. Das ist mir echt nicht aufgefallen. Weißt du, was ich auch witzig fand, so als Szene? Es gibt ja dann, diese Konfrontation mit Morten und dem alten Mann bei OCP, ne? Der ist ja ihm gegenüber so aufmüpfig. Da gibt es ja einmal diese Szene auf der Toilette, wo er am Pissoir steht und sich über seinen Chef lustig macht. Währenddessen aber auf der Toilette sitzt. Ja. Ne? Also da geht der Vorstand, oder das war die Vorstandstoilette. Weil das würde es erklären, warum die ein Laufband mit Zahlen über dem Pissoir hatten. Ja, weißt du, das Aktienkurse? Ja. Was soll das sein? Hast du gesehen, und auch nicht jedes Becken hatte eins. Ne? Also die zwei Becken, wo die beiden, die geredet haben, standen, da gab es dieses Laufband mit den Zahlen. Die Becken daneben hatten keine. Also ich weiß nicht, gibt es da eine Rangfolge, ne? Ab welchem, wo du im Board des Managements stehen musst, um an dem Lauflicht stehen zu dürfen.
Ja, offenbar gibt es auch die feste Kabine vom Chef, nämlich. Da gibt es ja diesen einen Typen, der guckt so ein bisschen unter der Klotür durch, sieht offenbar die Hose und sucht das Weite.
Auch so mit, auch so noch mit entsprechend mit der urinierten Hose.
Ja,
ne? Genau. Ja, aber geil ist auch dann, dass Dick, ich muss so lachen, dass Dick rauskommt und ihn dann auch noch ein bisschen eher zur Sau macht. Und es ist, ich habe die ganze Zeit nur gedacht, oh, wie unangenehm ist es, als ich will auf der Toilette nicht angequatscht werden. Weißt du?
Das finde ich auch.
Will ich nicht. Und ja, da fasst ihn auch noch an. Da habe ich schon gedacht, Alter, wasch dir die Hände, Mann. Alter. Nee, wirklich, das finde ich so. Da habe ich die ganze Szene dran gedacht. Ich sage, das ist so eklig. Alter, wasch dir die Hände, Mann.
Das ist total eklig. Ah. Also, mal abgesehen davon, nicht nur auf der Toilette, man fasst einfach keine Leute an. Also, weißt du, davor auf der so. Arbeit gehst du einfach zu deinen oder zu jemand kommt zu dir und fasst dich einfach so an. Ja, dein Chef kommt zu dir und fasst dich an.
Kennst du das bei, wie heißt denn der Film? Oh Mann, mit Ben Stiller ist das ein Film, der spielt, weiß ich jetzt nicht. Auf jeden Fall ist Ben Stiller dabei und Alec Baldwin spielt seinen Chef. Und die beiden haben dann auch so eine Szene auf dem Klo und er lobt ihn dann so und tätschelt ihm so an der Schulter und fasst ihn so ans Ohrläppchen und sagt, mach's gut. Weißt du, das finde ich das Unangenehmste überhaupt, Alter.
War das und dann kam Chef? Polly?
Ich weiß nicht. Und dann kam Polly, genau, war das. Ja, ja, super Film. Ganz, ganz toller Film. Wirklich sehr witzig. Ja. Richtig. Und dann, aber ganz ehrlich, und stell mal vor, dein Chef fasst dich an dein Ohrläppchen.
Ja, boah.
Das ist doch eine ganz unangenehme Stelle, ne? Also.
Total.
Total. Und der lässt ihn ja auch quasi auch dann auch hinrichten, ne? Bei so einer ordentlichen, weißt du, so wie man das so macht, weißt du, mit so Koks und Nutten. Ne? Offensichtlich.
Ja, und da muss ich
Drogen nehmen die offenbar alle da. Nehmen die, es waren die 80er.
Ja.
Versuch da mal einen zu finden, der keine genommen hat. Weißt du? Auf jeden Fall ist die, da musste ich auch sehr lachen bei dieser ganzen Sequenz. Wenn, weißt du, da sind die Effekte halt wirklich, wenn er ihm ins Bein schießt und also wirklich das Bein durchschossen ist und er ihm dann diese Handgranate hinstellt und vor allen Dingen diesen Fernseher anmacht, wo dann diese Videobotschaft, ne, von Ronnie drauf ist, weißt du? Also, das ist auch so geil. Ich habe mich gefragt, wie hat er das denn gemacht?
Ich habe mich vor allem gefragt, was macht diese riesige Videowand plötzlich bei Ihnen in der Wohnung? Und das ist übrigens genau dieselbe, die man am Ende auch in dem Bürokomplex sieht. Also, ist haargenau dieselbe Videowand. Guck dir die mal an. Ja.
Es war die Frage, warum er zwei identische Fernseher übereinander hat.
Ja, eben. Das ist diese merkwürdige Videowand in der Mitte, also vor allem auch an der Stelle, wo kein Sofa davor steht, wo man sich in der Regel vielleicht hinsetzt und Fernsehen guckt.
Ja, das Sofa steht auf der Linie dazu. Also du müsstest quasi auf dem Sofa sitzen und direkt zur Seite gucken,
auf
den Fernseher zu gucken.
Genau, deswegen.
Ja. Ganz merkwürdig.
Das macht doch überhaupt keinen Sinn.
Er guckt vom Sofa aus auf den Kamin, aber den Fernseher, der steht ihm quasi im Rücken. Das ist doch nicht normal, oder?
Diese ganze Videowand ist nicht normal. Also, ja.
Ich würde doch nicht. Aber auch, dass er da so dieses Video. Und ich habe mich gefragt, ist das einfach ein abgespieltes Video? Und es kann ja keine reine. Es ist ja keine Interaktion. Es ist ja eine Videoaufnahme, ne, wo er ihm sagt: Ha, du hast dich gegen mich gewendet. Und hier hinterlasse ich nochmal ein paar Beweise zurück, die auf mich zurückzuführen sind.
Ja, aber interessant fand ich, wir reden ja über einen Film hier von 1987, DVDs waren noch weit entfernt, aber er legt offenbar eine CD ein, auf der ein Video ist.
Eine Laserdisc, oder?
Ja, irgend sowas wird das gewesen sein. Also eine Videokassette war es keine, ja.
Nee, aber geil wäre, das könnte eine Laserdisc oder so gewesen sein. Aber geil ist auch, dass er wirklich, geil wäre, wenn das dann ein simuliertes Gespräch hätte sein sollen und er eigentlich was ganz anderes sagt. Kann mir einer einen Krankenwagen rufen? Ja, das machen wir. Aber womit? Also wenn, damit habe ich nicht gerechnet, dass er das sagt. Ja, auf jeden Fall wird er dann ja durch die Explosion dann getötet halt und dann zwischen auch beeindruckend finde ich diese ganze Schießerei in dieser Lagerhalle, wo wirklich die gesamten Drogendealer von Delta City sich irgendwie oder von Detroit ja noch irgendwie zusammengefunden haben und irgendwie ein paar Deals aushandeln und dann wird's von Robocop gestürmt und ich muss sagen, diese Szene, wenn du siehst, wie er erst gegen das Tor schlägt, weißt du, wenn das Tor so nach vorne geht und dieses fantastische Sam von Robocop, ne, dieses, ist so fantastisch, weißt du?
Ja, auf jeden Fall.
Und wenn er dann reinkommt und diese Zielerfassung läuft, weißt du, die Leute ab, das ist toll.
Ja, also ich muss sagen, da haben mich einfach total viele Szenen auch an irgendwas erinnert, was man in späteren Filmen immer wieder so auf oder so Stilmittel, die man irgendwie benutzt hat, eben auch diese Tür, gegen die mehrfach gekloppt wird und auch auf der anderen Seite die ganzen Bösewichte, die alle ihre Knarren laden und sich schon mal in Position begeben. Das ist doch in unzähligen Filmen danach auch immer wieder aufgegriffen worden.
Ja, total. Und es ist so viel effektiver in diesem Film als jetzt in diesem Remake, weißt du, wo er dann so 80 Leute gleichzeitig anvisieren kann und dann mit einer Affengeschwindigkeit durch so eine Lagerhalle sich durchschießen kann. Weißt du, was man schon 100 Mal gesehen hat? Diese Schwere in dieser Szene ist viel interessanter, viel eindrucksvoller halt. Ne?
Ja, vor
Es
allem ist
ist
der
auch.
Robocop in dem Film ja auch glaubwürdiger als in dem Remake. Also, ja, wie gesagt, das
Das
Ding
ist hier ein
ist schwer,
Panzer
das
auf.
Ding ist
Ja.
behäbig, ja.
Das ist ein Panzer auf zwei Beinen im Prinzip.
Richtig, genau.
Ne?
Aber
Ja, und
worüber ich
auch wenn er
sehr
dann.
lachen musste, war dieser Kampfroboter, der einfach diese Treppe darunter gefallen ist und dann diese mechanischen Geräusche, die klangen, als würde er irgendwie schreien oder weinen. Ja.
Ja,
Da musste ich sehr lachen, ja.
ja. Es ist super. Aber auch da, wie gesagt, wenn er da die ganzen Leute schießt und dann hier Kurt Schmitz noch durch die Scheiben wirft und Kurt sagt ja dann, hier, du kannst mir nichts tun, ich arbeite für Dick Jones. Also es gibt ja immer diese Videoaufnahmen, ne, die Robocop macht. Ne? Und er dokumentiert seinen Einsatz. Wie wir später erfahren, gelten die ja auch vor Gericht als relevant halt. Ne? Und er sagt, ich arbeite für Dick Jones. Dick Jones ist der zweite Mann der OCP. Und die OCP gehören die Cops. Du bist ein Cop. Also im Prinzip die ganze Story erzählt er. In diesen
Ja,
Momenten,
genau.
wenn er durch die Scheiben, den ganzen Plan plappert er aus. Genau. Und dann lässt er ihn ja verhaften, er tötet ihn ja nicht und dann will er ja Dick Jones verhaften und dann erfahren wir halt, dass mit dieser vierten Direktive, dass er halt kein Senior Officer von OCP irgendetwas antun kann oder etwas tun kann, was ihm schadet. Ich glaube, so ist ja die Formulierung. Und dann, dass er, und dann darf er sich nochmal mit Ed 209 prügeln. Und da ist auch die Szene, was du meintest, mit dem, dass er die Treppe runterfällt und Ed 209 ist auch irgendwie ein geiles Design, oder?
Ja, er sieht großartig aus, ja. Diese zwei
Total super.
Beine, ja, und deswegen, also das Ding sieht auch irgendwie total tollpatschig aus, eben auch in der Szene, als es einfach so die Treppe runterfällt, ja, und das oben noch versucht, okay, klappt, klappt nicht, klappt, klappt nicht, mit den Füßen auf
Ja,
die Treppe zu gehen, ja.
das ist sowas, wo du sagst, da könntest du wirklich irgendwie so eine Kette um die Beine legen und dann, dann hast du es, dann fällt es um. Das kommt nicht mehr hoch von alleine.
Nö, das kommt nicht mehr hoch alleine, ja. Das, so
Ja,
liegt es ja auch wie
ja.
so ein Maikäfer auf dem Rücken und wuselt dann einfach nur mit den Beinen in der Luft rum.
Ja, das ist natürlich eine große taktische Schwäche, was das Ding im Prinzip hat, ne?
Ja, gut, das ist, ich sag mal so, bei Star Wars hat man auch immer noch zweibeinige Riesengeräte gebaut, die man ganz einfach mit dem Seil umwerfen konnte.
Ja, das ist natürlich auch wahr. Ja, da hast du schon recht. Ja, das ist dieselbe Schwachstelle, ne?
Ja.
Ja, auf jeden Fall sind ja dann diese ganzen anderen Sicherheitskräfte, die auch noch auf Robo schießen. Und da fand ich es auch immer toll, diesen Abgang, den er da macht, dass er sich im Parkhaus quasi von einer Ebene in die nächste fallen lässt, bevor er
Ja.
dann ins Auto kann. Ne? Das fand ich, das hatte auch so eine gewisse Schwere, weißt du, dass er nicht irgendwie noch weg, dass er nicht angefangen hat zu laufen oder so, weißt du? Der ist ja dann echt ganz schön zerschossen. Schön fand ich auch, dass man in dem Film überall diese Zerstörung auch nachhaltig sieht. Einmal wie lediert Robocop dann quasi bis zum Ende des Films ist. Also der hat überall seine Einschusslöcher und Brandflecken und das äußert sich auch in diesem ganzen Vorstandsbüro von hier, von Dick Jones halt, ne? Du siehst dann, wenn Kurt Smith dann ankommt, siehst du ja auch wieder alles irgendwie noch zerstört ist, wie die noch anfangen, hier die Wände wieder zu streichen und die Türen wieder einzusetzen.
Ja, richtig,
Ne? Das ist super. Also das hat schon eine Konsequenz in diesem Film halt, ne? Und, ja, und dann bekommt er halt den Auftrag, Robocop endgültig zu vernichten, dann, weil er ja diese Videobeweise hat, dass Dick Jones halt dahinter steckt. Und dann wird ja noch gesagt, ich habe hier das Zeug, was auch das Militär hat, das gute Zeug, ne? Und da kannst du mal loslegen mit.
Ja,
Und
genau.
dann beginnt ja eine Jagd auf ihn, im Prinzip, ne? Und dieser ganze Endkampf ist geil.
Ja, aber was ist das, die ehemalige stillgelegte Stahlwerk oder so, das ist doch dasselbe, wo man ihn anfangs auch erschossen hat, oder?
Ich glaube ja, und ich
Ja.
glaube, das ist auch Absicht, dass es so ist. Weil das ist ja sein Tod und das ist hier seine Wiedergeburt im Prinzip, oder?
Okay, ja, gut, kann sein, aber das fiel mir direkt auf. Das war nämlich dieselbe Szene, als die mit dem Auto dort vorgefahren ist und um Robocop hier ein bisschen Babybrei und so und seine Waffen zu bringen. Ist
Ja.
genau dieselbe Stelle gewesen, ja, an der man geparkt hat.
Das wird uns auch erklärt, dass Babybrei irgendwie diese Nährstoffe hat, die man, also man, es ist ja, er hat ja noch eine biologische Komponente, ne? Und deshalb braucht er irgendwie Nährstoffe ja und die wären irgendwie im Babybrei drin halt, die er
Genau,
braucht,
auf
ne?
dem auch ein großes Baby abgebildet ist. Ja, genau. Also
Ja,
das ist nur da
das nut
drin, ja.
da übt er auch später Schießen nochmal mit, ne? Mit diesen Flaschen meine ich. Genau, da hilft ihm ja N, so die Waffe, die Hand wieder zu halten und so oder richtig zielen zu können, weil
Na,
seine
kalibrieren
Zielerfassung ja
wieder,
auch
genau,
zerstört ist.
ja.
Ja, er nimmt ja da auch den Helm ab. Ne? Er kann sich ja da auch mit diesem Akkuschrauber den Helm abnehmen. Ja, und kann auf die Art, da sieht man dann halt mal sein Gesicht wieder ein bisschen mehr, als man es vorher gesehen hat.
Mhm, genau.
Aber
das muss ich sagen, sieht auch noch gut aus. Also rein von den Effekten her, großartig, ja.
Ich liebe auch, oder was heißt ich liebe, aber ich finde diese Szene auch krass mit diesem Typen, der in diesen Säuretank fährt. Ne? Also wirklich, der da reinknallt, das ist ja auch der Typ, der mit dem er sich in der Tankstelle gewuppt hat und der dann wirklich von dieser Säure zerfressen,
ja,
wirklich aus diesem Ding gespult wird. Das sieht so eklig aus.
Ne? Das sieht total eklig aus. Also, vor allem, der begegnet ja immer noch irgendwie anderen Kollegen und jeder sagt irgendwie, geh weg. Und am Ende wird das arme Schwein auch noch überfahren. Ja.
Der platzt voll.
Der platzt, ne? Der platzt und matscht so richtig auf, ja. Ich glaube, der war sich sowieso schon am Auflösen irgendwie.
Ja, ich habe da bei der Szene immer gedacht, das ist wahrscheinlich noch gut für ihn gewesen. Also, oder noch das Beste halt.
Ja,
noch.
Vermutlich. Ja. Aber ein unlogisches Ding ist mir am Ende aufgefallen. Also, man ballert die ganze Zeit auf Robocop mit normalen Waffen. Das prallt einfach an ihm ab. Erst größeres Kaliber kann offenbar Schäden an ihm so richtig verursachen. Und am Ende geht Clarence, also Kurtwood Smith, hin und haupt ihn einfach mit der Hand so dieses Metallteil durch die Brust. Fand ich ein bisschen merkwürdig, ein bisschen Logikfehler.
Aber vielleicht war schon die Hülle nicht mehr polarisiert, weißt du?
Ja, das kann sein. Aber Hülle polarisiert, ja, sagst du mal, eigentlich was Tolles, denn Peter Weller hat ja auch bei Star Trek Enterprise 2 Folgen mitgespielt und war später Admiral,
ja. Ja, in Into Darkness, ne?
Ja, genau.
War er dabei. Ja, genau. Richtig. Deshalb der Gag mit Hülle. Du erkennst es.
Ja,
aber wir haben auch, war der Film nicht eigentlich auch die Geburtsstunde des USB-Sticks?
Ja, weißt vermutlich. Du,
der Stachel?
Ja, genau.
Oder? Hatten wir, also es wird uns ja am Anfang auch, oder am Anfang in der Mitte auch gezeigt, dass er diesen Stachel in der, und als du diesen Stachel das erste Mal in seiner Faust gesehen hast, den er nutzt, um Daten zu auszulesen oder zu übertragen halt. Ne? Mhm. Da hast du auch gedacht, Alter, das Ding kommt noch als Waffe zum Einsatz, oder? Wenn es schon aussieht wie ein Stachel,
auf
oder?
Auf jeden Fall, ja, genau. Es hat mich aber auch ein bisschen da eben erinnert, schon wieder Howard die Ente, da gibt es ja eben diese Szene als, wie hieß denn dieser Professor nochmal, der sich so verwandelt hat in dieses Monster, über das wir so gelacht haben, der kann ja aus seinem Mund auch dieses lange Tentakel ausfahren und auch irgendwie sich dann aufladen am Zigarettenanzünder, vielleicht erinnerst du dich dran, aber daran musste ich auch sehr denken.
Ja. Stimmt, aber war das hier die filmische Geburtsstunde des USB-Sticks irgendwie?
Ja,
kann sein. Also, ich kann mich nicht erinnern, dass in einem anderen Film so, gut, dass die immer schon mal was hatten, was man wo doch, aber andererseits.
Ja gut, das schon sowas gab es ja bei, ja eben, ne? Diese Kassetten.
Die wollte ich gerade sagen. Ja, stimmt, das gab's ja schon früher, ja. Aber so, dass es so ein Teil von seinem Körper auch war, ne? Aber auf jeden Fall, dass er diesen Stachel dann halt noch als Waffe nutzt, ist, ich meine ganz ehrlich, das ist ja nun mal auch, wäre auch ohne diese USB-Datenübertragungsfunktion eine beeindruckende Waffe gewesen, dieser Stachel, oder?
Total, ja.
Ja, total, total. Ich muss auch, ich erkenne es jetzt aber auch, dass du recht hast, am Ende bei OCP, bei diesem Board-Treffen, ne, dann ist diese Videoleinwand, ist das ja wirklich. Das ist wirklich die Fernseher, die der Typ im Wohnzimmer bei sich hat.
Ja, deswegen.
Genau. Genau. Ja, und da kommt Robocop rein und zeigt halt das Videomaterial, was er hatte, ne, mit Kurtwood Smiths Aussage mit, es war Dick Jones. Und ja, der nimmt auch sofort dann seinen Chef als Geisel. Immer eine gute Idee bei sowas, ne? Und sagt, ja, lass mich gehen und so. Und ich nehme meine Geisel mit und dann, ne, und dann gibt es ja immer noch diese Direktive 4, dass er halt niemanden aus dem, kein Senior Officer von OCP etwas tun kann, und dann kommen die berühmten Worte halt von dem alten Mann von OCP: Dick, du bist gefeuert.
Genau, ja.
Inklusive noch einem Schwinger in den Magen und so, und dann wird Dick aus dem Fenster geschossen.
Genau.
Also super.
Das ist eine tolle Szene. Ja, ja. Ah, jetzt kann ich sie endlich erschießen. Jetzt sind sie gefeuert, kein Mitglied mehr, also ab mit ihnen. Ein paar Löcher rein und raus aus dem Fenster.
Ja. Er sagt ja auch Danke, ne?
Genau.
Ne? Und es wird ja noch gesagt, ja, irgendwie, wer sind sie oder wie können wir sie nennen? Und da sagt er, dann auch, ich bin Murphy. Also nicht Robocop, sondern Murphy halt.
Ja, ich bin ja auch, im Retrocast bespreche ich ja auch viele Computerthemen. Und was ich gelesen habe, dass die Spezialeffekte wurden tatsächlich mit dem Commodore Amiga hier erzeugt. Das habe ich in den Notizen gelesen. Super.
Ja, Aber der Film hat halt auch wirklich exakt so diesen 80er, also ich finde, der hat sehr stark diesen Retro-Charme.
Auf jeden Fall,
ja. Es gibt Filme, bei denen das nicht so ist, aber der, also was das Besondere ist, finde ich an dem Film, ist, er hat mal so ein bisschen ein bisschen aus der Zeit gefallen, eine sehr düstere Sicht der Zukunft, so eine Dystopie, gut, gab es auch in anderen Filmen, aber war wenig Positives, aber es war auch noch nicht zu sehr Science-Fiction. Weißt du, es war ja so, weil wann soll der spielen? Also, das war wahrscheinlich, warte mal, gibt es da eine Angabe, wann der spielen soll? Ich habe immer frühes 21. Nee, Jahrhundert. Also
ich glaube, das heißt einfach nur in einer nahen Zukunft, aber.
Das ist auch am cleversten, wenn man das so macht, in einer nahen Zukunft. Und nicht wie in Filmen, hier erinnerst du dich noch bei hier Demolition Man, spielte 93, gedreht 93, fing an 96. Und dieser Sprung ins Jahr 2032 ist ja jetzt auch nicht mehr so absurd weit weg halt, ne?
Ja, richtig, genau.
Deshalb ist es wahrscheinlich am cleversten, das so zu lassen. Aber dieser Blick halt auch, dann auch diese Werbung und diese Kritik an so Großkonzernen, so, die was Böses planen und dann auch hier die Leute da alle mit Kriminalität aus der Stadt vertreiben wollen, um sich dann so eine heile Welt da aufzubauen. Ich sag nur Delta City und so. Ja. Da ist auch viel drin. Wir erleben ja auch die Polizei, die so desillusioniert ist. Und auf der einen Seite sagen sie, wir sind Cops, wir sind Polizeibeamte, wir können nicht unseren Dienst hinlegen, aber dann machen sie trotzdem doch einen Streik und so, oder weil sie halt auch einfach merken, dass sie da verheizt werden und dass, wenn sie mal Hilfe brauchen, keiner kommt.
Ja, richtig.
Also da ist schon sehr viel Kritik drin halt, ne? Und dann halt diese Nachrichten sind so fantastisch. Da hätte ich gerne echt mehr gesehen. Das haben sie auch in den Filmen ja beibehalten, aber also auf jeden Fall den Härtegrad, meiner Meinung nach, der ist nicht mehr erreicht worden. Also der zweite Teil war auch noch recht brutal und ich habe zu dem zweiten Teil witzigerweise so ein ähnliches Verhältnis, wie ich es zu den Ghostbusters-Filmen habe, dass ich früher den zweiten Teil irgendwie geiler fand als den ersten, aber als ich dann irgendwie älter und weiser wurde, erkenne ich halt, dass der erste Teil schon der geilere Film ist.
Ja, gut, ich habe jetzt keinen direkten Vergleich. Also den zweiten Teil habe ich auch ewig nicht mehr gesehen. Den müsste ich mir noch mal angucken. Ist das das mit diesem Teenager, der da mitspielt, noch?
Ja, der dann selber so, ein Gangster-Boss kurz wird und dann so eine, gibt es dann so ein super Bösewicht, der so eine super Droge hat, wie immer super, und der dann auch in so eine Art Robocop-Kostüm gesteckt wird und dann ein großer Robocop ist, der sich, also dass so quasi der eine Mensch in der Maschine sich gegen den anderen Menschen in der Maschine halt kämpfen muss.
Ja, okay.
Ja, da sind schon auch krasse Sachen drin, aber es fährt halt so die Geschichte den Weg weiter. Und der ist aber auch noch so der einzige von den Fortsetzungen, den man so richtig gut noch gucken kann. Der dritte Teil, den kannst du dann im Prinzip schon echt vergessen. Der ist auch deutlich günstiger produziert worden. Und da gab es dann auch, glaube ich, gleich 16er Freigabe und auch so Sachen wie einen fliegenden Robocop am Ende.
Mit so einem
Fluganzug.
Ja. Also eher die Serie dann.
Man muss hochgelobt, die Firma erwähnen, Orion, die das produziert hat. Wer kennt denn Kai? Dem muss doch auch das Herz aufgehen, wenn du dieses Orion-Symbol am Anfang siehst. Wenn, weißt du, die Sterne sich zu dem O
bilden.
Ne? Das ist doch 80er Jahre pur,
das
oder?
Das ist total 80er Jahre, ja, auf jeden Fall.
Ja.
Diese ganze Polizeistation, die ist 80er. Also guck dir mal andere Filme aus der Zeit an, wie Polizeistationen von innen aussehen. Und das sieht jetzt hier, obwohl es in der Zukunft spielt, immer noch genauso 80er aus.
Ja, eigentlich ist die einzig wirklichen Zukunftselemente ist Robocop an sich und ist Ed 209. Ne?
Aber und im Haus vielleicht noch hier dieser Besichtigungsroboter, der da rumsteht.
Ja, gut, und vielleicht und die zu der Zeit gut die Disc, die eingelegt wird, um dann ein Video abzuspielen und so, aber was hat es denn da schon gegeben? VHS noch nicht, oder? 87? War es noch Beta da?
Nee, VHS VHS war da schon, aber DVD oder CD war da eher noch nicht so greifbar. Ja.
CD aber auch, da bin ich immer überrascht. Ich habe auch immer gedacht, CDs wäre so ein 90er-Jahre-Ding
gewesen. Nee, das kam schon in Ende der 80er.
Ich glaube, Sony
hat da irgendwie
einen Finger im Spiel gehabt. Ich glaube sogar noch früher, ja. Ja, auf jeden Fall, also solche, da sind schon so zwei, drei kleine Elemente, aber so krass. Es ist dystopisch, aber so krass Sci-Fi ist nicht. Du hast da keine Laserwaffen, keine Waffen, die man sich nicht vorstellen kann und so, keine fliegenden Autos und so. Du hast halt einfach so ein heruntergekommenes Detroit halt, ne? Böse Zungen würden behaupten, so sieht es wahrscheinlich zum Teil heute aus, ne? Und also die Sci-Fi-Elemente ist halt an sich Robocop und Ed 209.
Ja, richtig, ja,
also genau. Viel mehr ist das nicht.
Auch diese Steuerpulte, die sie da haben. Also er hat ja auch dieses Handheld dort, diese komische Karte, in der Mitte eigentlich nur diese LED eingesetzt ist. Also auch das sieht nicht nach Futurismus irgendwie direkt aus.
Ja, muss echt sagen, aber ich finde, man erkennt bei dem Film sehr stark die Handschrift von Paul Verhoeven.
Auf jeden Fall.
Also ganz ehrlich, wenn man sich so Filme, weißt du, wenn man sich jetzt noch so anguckt, was er sonst so gemacht hat, ganz ehrlich hier, Total Recall, ne, Basic Instinct. Einige Szenen, das sind ganz gut. Starship Troopers, Hollow Man, ne? Danach kenne ich die Sachen gar nicht mehr. Black Bock, L, kenne ich alles nicht mehr. Also ich habe 2000 offensichtlich aufgehört, Paul Verhoeven-Filme zu gucken. Aber immerhin hat er ein paar gute gehabt. Ne? Wir haben über Starship Troopers ja bei dir schon geredet. Ne? Das ist auch wirklich ein fantastischer Film.
Starship Troopers, der funktioniert. Wie gesagt, ich glaube, viele Leute haben den damals zu ernst genommen. Und der Film nimmt sich nicht ernst, auch wenn er so wirkt. Also da steckt einfach auch sehr viel Ironie drin. Und deswegen, glaube ich, wurde der häufig missverstanden damals.
Ja, das mag sein, dass man was anderes auch erwartet hat, ne? Ja, aber bei dem Film ist das halt auch, also da ist halt auch schon, also ich finde, dass der irgendwie so, gerade auch mit Total Recall und Starship Troopers, das wäre schon so ein geiles Dreigespann für so einen Filmabend oder so, weißt du?
Ja,
schon. Bist du zwar wahrscheinlich komplett desillusioniert und so und musst wahrscheinlich 50 Folgen Star Trek aus den 90ern gucken, um wieder so ein bisschen auf Spur zu kommen, aber aber ja. Das ist toll. Ja, aber das macht ihn halt wirklich auch glaube ich, als so ein zeitloser Film. Ich finde, das ist wirklich nicht nur die Gewalt. Ich mag alles so an diesem Film. Ich mag dieses Kostümdesign. Ich mag diese tragische Geschichte um Alex Murphy und so. Und dass er dann trotz alledem immer dann noch der Kopf bleibt halt, ne? Dass er dann quasi mehr aus Notwehr tötet. Naja, so halbwegs zumindest.
Ja, ne? Genau.
Und das passt. Und wie gesagt, die Gesellschaftskritik. Die ist halt echt stark in diesem Film. Zu einer Zeit, wo das noch nicht so en vogue war. Ne?
Wie gesagt, auch darstellerisch, Peter Weller hat das super gemacht. Erstens in diesem schwerfälligen, klobigen Anzug und dann eben unter den Bedingungen, die dort geherrscht haben müssen, eben mit der Hitze. Und also das Ding hat mit Sicherheit einige Kilo gewogen, also dieser Anzug. Und dann noch darin zu performen, indem man eigentlich nur auf die Mundregion ja, reduziert ist, doch absolut super. Ich finde es eigentlich schade, dass man ihn kaum mehr sieht irgendwo, Peter Weller, eben mal abgesehen von jetzt hier Star Trek oder so, tritt er nicht in so großen, prominenten Filmen auf, oder?
Also selten. Nee, Filme glaube ich nicht, aber tatsächlich habe ich ihn, hat er bei Sons of Anarchy, hat er über mehrere Staffeln in der Hauptrolle noch gespielt, da habe ich mich auch immer gefreut, ihn zu sehen. Ansonsten, wenn man so in seine Biografie guckt, ist es halt sehr, sehr viel Fernsehen gewesen, ne? Was er gemacht hat.
Ja, genau, und, jede Menge Serienzeugs.
Ja, ja. Da umso merkwürdiger eigentlich, dass er bei Star Trek Into Darkness nochmal so eine Kino-Badass-Rolle bekommen hat, ne?
Ja, und die Rolle hat er eigentlich auch gut gespielt. Also der Film war jetzt nicht so ganz der Hit, meiner Meinung nach, aber die Rolle an sich als dieser fiese Batmiral, den hat er schon gut performt.
Ja, richtig, richtig. Ja. Ja, das, wie gesagt, das, ich muss aber auch noch sagen, weil wir vorhin so ein bisschen so gewirkt haben, als wir über das Stop-Motion bei Ed 209 geredet haben, dass das so ein bisschen, dass das nicht mehr so geil aussieht und so, aber es verleiht dem Film auch einen unheimlich eigenen Charme, finde ich.
Ja, auf jeden Fall. Ne?
Und das setzen sie auch im zweiten Teil auch sofort mit dieser Stop-Motion-Technik und das gibt dem Film wirklich irgendwie doch ein sehr eigenes Bild an sich und ja, ich glaube, das ist auch noch ein Grund, warum auch diese Qualität von dem ersten Teil im Prinzip nie wieder erreicht wurde, ne, von dem Franchise bis heute.
Ja,
auf jeden Fall. Wer weiß, was da noch kommt. Ja.
Ja, also wie gesagt, ich bin ja nicht der große Fan von Remakes und so und in der Regel meide ich die auch weiträumig und ich habe auch diese Robocop Remake gesehen, beziehungsweise diesen Neustart und nein, der war einfach nicht gut.
Ja. Ja, die Autoexplosion, ne? Er geht zum Auto, das Auto explodiert, das war's, ne? Das ist ja bei weitem. Also, das ist halt so viel.
Einfacher
so gestrickt, viel, ja. So viel 0850er, weißt du?
Ja.
Im Verhältnis zu dem Film halt, ne? Weil der hat halt wirklich Szenen, die einem wirklich wehtun. Das ist diese Ermordung von Alex Murphy, diese Hinrichtung.
Die ist unangenehm,
das, ja. Ja, ist, weil die auch so lange geht und so dieses Erschießen. Man denkt so, Alter. Und auch diese Sequenz, auch wenn der Typ beim OCP von Ed 209 getötet wird. Diese Szene ist ja wirklich, er bekommt eine Waffe in die Hand gedrückt, gesagt, hier bedroh den mal, das ist hier nur zu Demonstrationszwecken. Und dann macht er ja, legen sie die Waffe hin, nieder, sonst haben sie ja 8 Sekunden Zeit irgendwie. Und dann legt er die Waffe hin und Ed 209 reagiert aber nicht. Ne? Also akzeptiert das quasi nicht, sondern erschießt ihn dann. Und das ist auch so eine Szene, wo der dann teilweise sein Körper dann so sekundenlang durch von Kugeln durchlöchert auf dem Tisch liegt da. Und das wird halt volle Kanne gezeigt.
Da musste ich aber noch sehr lachen, als kurz danach irgendjemand ruft, holen Sie einen Arzt.
Ja, einmal das. Ich musste allerdings auch darüber ein bisschen lachen, dass Ed 209, dass die Zielerfassung nicht mal unterbricht, wenn sich der flüchtige Deloquent in einem Meer anderer Leute bewegt, ne? Weil er rennt ja dann durch diese ganzen Leute durch und versucht sich noch zum Teil hinter ihnen zu verstecken und steht dann in so einem Pulk von 10 Leuten und alle, ja, geh hier weg, und trotzdem unterbricht er nicht die Zielerfassung. Also offensichtlich nimmt er Collateral Damage durchaus in Kauf.
Ja, offenbar. Ne?
Offensichtlich, das ist ja auch das Problem. Das ist ja das Problem, dass sie sagen, dass das funktioniert, als Polizist funktioniert es nicht. Sie sagen ja auf der einen, dass die menschliche Polizei nicht ausreicht, man möchte halt so einen Roboter haben, der halt effizient ist und nie schläft, nie Hunger hat, nie streikt, ne? Und einfach eine effiziente Maschine für Recht und Ordnung halt ist.
Aber da ist ja schon eine Sicherheitslücke drin. Also wir sehen, das Ding kann keine Treppen hoch und runter gehen.
Ja.
Also was machen die Verbrecher? Die verstecken sich alle in U-Bahn-Schächten oder gehen irgendwo aufs Hochhaus oben hin. Ja.
Kann ja auch keine Türen öffnen.
Ja.
Also jetzt mal, also jetzt mal auftreten.
Denkfehler
irgendwann da entdecken. Also eigentlich. Ich finde es dann auch sehr schön, muss ich sagen, wie beiläufig er Robocop dann Ed 209 am Ende des Films vorm Endkampf auch noch beseitigt, ne? Indem er sich einfach dieses Gewehr mitnimmt, mit dem im Endkampf quasi auf ihn noch geschossen wird, und er hält ja dann an mit seinem Polizeiauto vor dem OCP-Hauptquartier, da steht Ed 209, er packt einfach nur das Gewehr aus, zielt auf ihn und schießt ihm halt den oberen Teil weg. Und dann siehst du nur noch, während er zur Tür geht, wie diese Beine rumlaufen.
Ja, genau. Ne? Rumlaufen, dann fällt es um und dann so ein Zeh von diesem, so ein Blechzeh zappelt noch so ein bisschen rum. Ja.
Genau. Das ist echt, das ist echt schön. Ja, gut, wie gesagt, die Gewaltdarstellung ist aber schon wirklich sehr, sehr hoch gewesen. Also, dass sie das damals durchgekriegt haben. Na, das ist schon bemerkenswert.
Ja, wie gesagt, diese Erschießungsszene, da werden Gliedmaßen weggeballert und das ist extrem brutal. Und ich habe diese Szenen jetzt erstmal uncut gesehen und da habe ich auch schon ein bisschen zusammengezuckt. Also das war schon außerordentlich brutal.
Ich hatte ein Gameboy-Spiel von Robocop.
Okay. Ja?
Also ich weiß auch nur, das war sicher wieder eins von diesen Spielen, was eigentlich ein anderes gewesen ist. Man hat nur den Robocop-Skin. Wahrscheinlich war das vorher ein Terminator-Spiel oder so, weißt du?
Okay, ja, wer weiß, ja.
Das war doch so, dass man einfach nur die, ne? Die
Figur, da hat man die Figuren ausgetauscht oder, ja, genau sowas. Aber ich habe früher auch mal bei einem, was war denn das, Sohn von irgendeiner Tante, habe ich auch mal so ein Robocop-Spiel gespielt. Ich weiß leider nicht mehr, auf welcher Plattform das war.
Ich weiß noch, das habe ich gerne gespielt. Das war auch so eins, wo du in einer Tour einfach nur hast, du hast den Feuerknopf einfach nicht losgelassen, hast dann einfach die Salbe hoch und runter gezogen. So Megaman-mäßig.
Ja.
So. Wahrscheinlich war es mal ein originales Megaman. Und gab es nicht später in irgendwelchen Mortal Kombat-Spielen auch, dass du dann Robocop versus Terminator und so spielen konntest? Ich meine, mich da zu erinnern.
Oh, das weiß ich nicht so. Mortal Kombat habe ich nie so richtig gespielt. Ich war eher so der Street Fighter-Spieler damals noch. Das gab es ja auch auf dem PC. Aber Mortal Kombat, ja, war jetzt nicht so mein Ding. Ja.
Mortal Kombat. Na gut. Tja, ich glaube, dann haben wir es soweit, oder? Hast du noch was?
Nö, ich habe nichts mehr.
Super. Ja, dann Kai, ich bedanke mich. Es ist immer wieder eine Freude, mit dir über einen Film aus den 80ern zu reden. Oder überhaupt zu reden.
Ja, es war mit Sicherheit nicht der letzte. Demnächst geht's vermutlich im Retrocast wieder fleißig weiter.
Hört. In dem Sinne, liebe Leute, macht's gut. Tschüss und ciao.
Tschüss.
Eine Produktion des Podcast-Imperiums.